Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast von und für CTOs, CDOs und CEOs. Mein Name ist Felix Zirpel, bin Geschäftsführer der DVC Ventures in Frankfurt und freue mich, heute die erste Episode aufnehmen zu können von Leading Tech. Leading Tech steht für uns dafür, wir wollen über die führenden Technologien sprechen, aber wir wollen natürlich auch mit den Führenden in der Technologiebranche sprechen und wollen allen, die diesen netten Podcast hoffentlich hören werden, Insights geben in ganz praktische Themen in der IT-Welt, Digitalisierungswelt und eben gerade von unseren Erfahrungen erzählen in der Arbeit mit CTOs oder auch mit der Arbeit als CTOs. In dem Sinne freue ich mich auf unsere erste Episode und freue ich mich auch auf unseren ersten Gast. Philipp, freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir beide kennen uns ja schon ganz gut, aber vielleicht magst du dich nochmal vorstellen.
Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin Philipp, Gründer und Geschäftsführer von P&T Software. Wir sind ein Softwareunternehmen mit Spezialisierung auf Webtechnologien und B2B-Anwendungen. Webtechnologien bedeutet alles, was mit dem Browser funktioniert. Und B2B, ja, sowohl für Großunternehmen, Digitalisierung, Fachanwendungen bauen, als auch für Startups, Plattformen, Software as a Service. Das sind alles Dinge, die wir mit unseren Partnern und Kunden gemeinsam bauen und an den Start bringen.
Super. Vielleicht Folgefrage da hinten dran. Wie bist du zur IT gekommen? Was ist so dein Background?
Ja, gute Frage. Also da muss ich eigentlich ziemlich weit zurückgehen. Ich glaube, meine ersten Erfahrungen mit so Programmieren, da war ich 12 Jahre alt. Ich hatte damals einen Freund kennengelernt, der heute bei Google arbeitet. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er damals gemacht hat. Auf jeden Fall konnte er programmieren. Der war ist einiges älter als ich und hat mir damals Programmieren beigebracht. Ich habe angefangen mit Visual Basic oder Python. Und ja, so wurde schon mal das Interesse, sag ich mal, geweckt. Und als es dann später dran ging, an die Entscheidung, okay, was will ich studieren, was will ich mal machen, hat sich das dann so damit durchgezogen. Hab Wirtschaftsinformatik studiert und meinen ersten Job dann auch als Softwareentwickler angefangen.
Ja, also Begeisterung für Entwicklung seit klein auf. Was war so das Erste, was du entwickelt hast? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, da muss ich jetzt mal... Ich glaube, das allererste war tatsächlich so ein Taschenrechner. Okay. Also quasi ein Rechner, ja. Taschenrechnerprogramm auf dem Desktop. Und ja, das.
Dann haben wir alle mal angefangen. Irgendwie eine kleine Applikation, wo zwei Berechnungen irgendwie rausgekommen sind.
Genau. Und kurz danach kam dann schon so ein Entschlüsselungs- und Verschlüsselungsprogramm, mit dem man so Texte. Vielleicht war ich dann inzwischen auch schon 13, das weiß ich nicht mehr genau. Aber quasi so simple Cäsar-Chiffren oder so, quasi irgendeinen Text nehmen und dann einfach jeden Buchstaben durch einen anderen Buchstaben austauschen und das dann auch wieder quasi, ja, wenn man sagt, brute force zurück diesen Vorgang umkehren. Also wenn ich einen verschlüsselten Text habe, dann einfach mal ausprobieren, kommt da wieder was bei raus, wenn ich jetzt das A durch ein B ersetze und so weiter. Ja, ich glaube, das war so das erste Wichtige. Ja.
Spannend. Alright. Ich freue mich, dass du heute da bist und wir werden wahrscheinlich jetzt nochmal viel über Technologie in Deutschland, in dem Kundenumfeld, in dem du dich bewegst, weil wir uns auch bewegen, sprechen. Der Podcast soll ja von und auch für CTOs sein oder CDOs und CEOs. Du bist auf jeden Fall schon mal CDO und gewissermaßen auch ein CTO, beziehungsweise berätst CTOs. Wie ist so deine Erfahrung? Wie lange machst du das schon?
Also in der Form wie jetzt, seit 5 Jahren. War davor aber auch schon freiberuflich unterwegs als IT-Berater, also so, ja. Und genau, habe da früh angefangen, also war so ganz grob, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich will schätzen, irgendwas zwischen 11 und 13 Jahren so in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Konstellationen, genau.
Was ich immer so ganz gerne frage, jetzt unabhängig auch von dem Podcast, Hast du irgendeine coole Fuck-up-Story erlebt bei dir selbst oder woanders? Ist ja in der Tech-Branche immer ganz lieb, mal sowas auch zu erzählen. Macht einen immer so ein bisschen nahbarer. Hast du eine Story?
Ja, eine Fuck-up-Story. Also da gibt es sicher einige.
So Unternehmer sowieso. Nicht alles, was man probiert, geht auf. Aber
genau, also da ja, kann ich einfach auch mal berichten von, ja, wenn man so will, meinen zweiten Job. Ich habe da angefangen, habe ich davon erzählt, als festangestellter Softwareentwickler. Das hat aber nur 11 Monate gehalten und dann habe ich wieder weitergetrieben und dann wurde ich ja angeheuert für ein Startup zu arbeiten. War da in einer Art ja, CTO-Rolle auch, wobei das waren alles, denke ich mal, junge Leute damals und da gab es jetzt nicht so große Hierarchien und Titel.
Ja.
Und da haben wir versucht, eine Handelsplattform zu bauen, also ein Mittelding zwischen eBay und Kleiderkreise.
Okay.
Und das ist halt, also da war ich irgendwie 1,5 Jahre dabei ungefähr. Und das ist halt voll vor die Wand gefahren, weil wir einfach es nicht geschafft haben, ja. Traction aufzubauen. Man hatte damals so, ja, noch komplett naive Vorstellungen, wie es so ist. Man baut ein Produkt und dann ist das cool und dann nutzen Leute das. Und das ist halt nicht so einfach, ja. Und das war damals auch schon so das Ding, jedem von dem man von dem Produkt erzählt hat, der hat irgendwie gesagt, oh ja, voll cool, geile Idee. Aber letztendlich, ja, es ist doch was anderes, ob man dann tatsächlich auch Mehrwert damit schafft.
Woran denkst oder woran sagst du, seid ihr gescheitert? Was war so das fehlende Part quasi?
In dem Fall war es klar, so die Marktzugangsstrategie. Also wir hatten nicht genügend Ressourcen und haben vielleicht das auch strategisch falsch angegangen, wie wir Nutzer generieren für unsere Plattform. Das war so ein klassisches Ingenieursproblem. Denken von der Lösung her,
ja.
Weniger von den ja, Bedürfnissen und Problemen der Zielnutzer. Und was man auch ganz klar sagen muss, das ist jetzt kein Markt, was man mal eben so nebenbei bootstrappt, sondern wo man schon, glaube ich, einiges an Kapital auch in die Hand nehmen muss, was uns, glaube ich, damals auch gefehlt hat.
Marktplatz, Geschäftsmodell, schwierig, ja, ohne Kapital.
Genau.
Ja. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, wir arbeiten ja heute auch viel mit Business-Gründern zusammen, denen vielleicht eher die technische Komponente fehlt, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht, natürlich. Alles, was man tolles entwickelt hat, muss man aber erstmal verkauft bekommen oder vermarktet bekommen. Von daher, ja, ganz spannend. Wir hatten uns ja auch im Vorfeld schon mal ausgetauscht, dass so, wir sind unterwegs im Startup-Bereich, im Mittelstandsbereich, aber auch in Konzernen. Dann haben wir die ganze Palette durch, was ja auch toll ist für unsere Entwicklerkollegen, irgendwie auch verschiedenste Erfahrungen sammeln zu können. Aber generell die Frage, wie entscheidest du oder ihr bei PNT Software, welche Technologien jetzt angebracht sind, zielführend sind für den Kunden? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
Ja, spannende Frage. Also tatsächlich ist es gar nicht so unterschiedlich, würde ich sagen, was jetzt die Zielunternehmensgröße angeht. Wir nutzen eigentlich mehr oder weniger die gleichen Technologien in vielen, also mit viel Überschneidung, unabhängig von dem tatsächlichen Projekt. So, jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Und ich glaube, eine Sache muss man sich erstmal vor Augen führen, wenn es ums Programmieren geht. Grundsätzlich ist es so, ich kann ja mit jeder Programmiersprache fast jedes Programm schreiben. Das heißt, es gibt jetzt von ganz oben betrachtet erstmal keinen harten Grund, warum man jetzt jedes Mal eine neue Programmiersprache auswählen sollte. Natürlich gibt es ein paar weiche Gründe, Technologien, die sich einfach in bestimmten Bereichen etabliert haben. Zum Beispiel ganz klar im Webbereich JavaScript. Das ist die Programmiersprache, die Browser ausführen können. Das heißt, wenn man irgendwas macht, was dann mit dem Browser funktionieren soll, kommt man da in der einen oder anderen Form nicht herum. Und das sind dann natürlich so Leitplanken, wo wir uns dann orientieren und dann erstmal gucken, okay, was ist irgendwie das Ziel, was da am Ende rauskommen soll und was sind da sowieso schon etablierte Technologien. Und dann fangen wir jetzt nicht an, komplett esoterische Programmiersprachen auszupacken und sagen, wir machen jetzt alles neu, sondern wir gucken von den Dingen, die es gibt, was sind die besten, bauen uns daraus ein Set zusammen und versuchen dann möglichst das Ganze ja, einfach zu gestalten.
Jetzt habt ihr euch ja irgendwo auch spezialisiert, aber ja auch sinnvoll spezialisiert, eben aus dem Grund, weil man damit schon sehr, sehr viel abdecken kann, was auch sinnvoll ist. Aber es ist ja auch irgendwo eine Frage von der Ressourcen und auch von Know-how der Community, die es in dem Bereich gibt. Du hast es irgendwie schon gesagt, so nischige oder sehr Nischensprachen dann zu verwenden, wofür dann der Kunde nie mehr wieder Support findet. Oder nur sehr schwierig oder sehr teuer ist natürlich dann genau ein Grund für solche eher Mainstream-Sprachen. Aber ein anderes Thema, worauf wir auch gestoßen sind, ist natürlich im gesamten Setup von der Software. Gerade wenn wir jetzt mal auf den Startup-Bereich schauen, haben wir auch schon gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Viele Startups haben natürlich nicht die Experten in der ganzen Reihe sitzen, die dann irgendwie DevOps, Spezialisten, Backend, Frontend und weiß ich nicht, Cloud-Spezies dort haben, wo wir dann schon an den Punkt kommen, simple Setups aufzubauen, wie viele Datenbanken unterschiedlich muss es wirklich haben, muss es wirklich das große Kubernetes sein, wenn man jetzt als Startup irgendwo einen neuen Service aufbaut. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Auch da, denke ich, kann man ja, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, ein bisschen mitwachsen. Auch.
Ja, also ich würde generell sagen, je einfacher, desto besser. Fachliche Komplexität hat man in der Regel genug. Also gerade jetzt im Business-Umfeld, ich sag mal, im B2C-Umfeld gibt es vielleicht noch Apps, die wirklich einfach sind, aber im B2B-Umfeld sind eigentlich fast alle Anwendungen irgendwo schon frei von der Fachlichkeit her ziemlich komplex. Das heißt, wir versuchen immer die Technologie möglichst einfach zu halten, das heißt so wenig wie möglich verschiedene Komponenten, so wenig wie möglich verschiedene Programmiersprachen, wenn es nicht gute Gründe dafür gibt. Die gibt es manchmal, aber oft eben auch nicht, weil also jetzt Beispiel JavaScript ist im Frontend-Bereich irgendwie Standard. Man kann es aber auch im Backend einsetzen. Das heißt, warum nicht? Dann hat man schon mal eine Komplexitätsstufe rausgenommen, weil man sagt, okay, es ist alles auf einer Programmiersprache oder im Zweifel dann vielleicht TypeScript, was dann jetzt noch ein bisschen weitergeht, aber brauchen wir jetzt nicht zu tief einzusteigen, aber ja. Genau, also grundsätzlich eben versuchen, das Ganze so einfach wie möglich zu halten. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das wieder auch fast größenunabhängig ist. Gerade auch, wenn es größer wird, wenn man vielleicht verschiedene Applikationen baut, die aber irgendwie vielleicht teilweise miteinander auch kommunizieren, ist es nicht zwingend notwendig, das mit der gleichen Technologie zu machen, aber es hilft schon, Komplexität zu reduzieren. Ne?
Spannend. Ich kann das voll nachvollziehen. Ähnlich ticken wir da auch. Ihr seid aber auf ein spezielles JavaScript-Framework eingeschossen oder variiert ja aus verschiedenen Gründen dann auch die Kunde, Marktumfeld, Branche, also gibt es vor technischen Gründen natürlich.
Genau, also aus technischen Gründen, sagen wir mal so, wenn wir jetzt an ein Projekt rangehen, was komplett auf der grünen Wiese ist und wir komplett frei entscheiden können, dann haben wir einen Stack, wo ich sage, das ist in 95% der Fällen setzen wir den eigentlich ein, wenn es nicht irgendwelche super besonderen Dinge sind, die jetzt von einer üblichen Business-Anwendung komplett abweichen. Und genau, ansonsten kann es natürlich sein, wenn jetzt schon bestehende Anwendungen es gibt oder bestehendes Know-how, dass man dann nicht das Rad neu erfindet, sondern versucht, sich an dem zu orientieren, was schon da ist. Das macht natürlich Sinn.
Es geht natürlich auch Speed. Ich meine, wenn die Themen schon miteinander irgendwie eingearbeitet sind und mit den Technologien gut arbeiten können, dann gibt es natürlich auch unglaubliche Geschwindigkeit, was, glaube ich, jedem Kunden recht ist.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptding und Geschwindigkeit dabei gar nicht mal so sehr, also man hat ja oft, hört man ja so, ja, ich muss mich entscheiden zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Aber eigentlich, also ich sehe das eigentlich anders, weil es gibt einen bestimmten Qualitätsstandard, den man haben will und haben möchte. Und dann ist ja trotzdem die Frage, wie schnell komme ich zu dem Endergebnis in der gewünschten Qualität. Ja. Und wenn ich das schneller machen kann, weil ich die Technologien schon kenne, weil das Team schon eingespielt ist, weil die Kommunikationsprozesse eingespielt sind, gut passen, dann ist das natürlich immer ein Vorteil, ja, unabhängig jetzt von Qualitätsansprüchen.
Ja. Ja, ganz klar. Habt ihr so einen Lieblingsstack, also mal durch die ganze, von der Datenbank bis zum QX-Design, also was für Technologien, Tools etc. nutzt ihr?
Genau, also ich kann gerne mal alles sagen, was wir so benutzen, oder ich sag mal ein Beispiel-Stack. Das ist aber auch, genau, ich würde sagen, wir haben eigentlich nur zwei, davon kann ich jetzt mal einen nennen. Also genau, fangen wir mal vorne an, im Frontend, dann ist das Vue.js, ein Web-Framework, von denen es drei große gibt. Es gibt Vue, React und Angular. Die sind aus meiner Sicht alle gut. Wir haben uns irgendwann mal, vor 5 Jahren für eins entschieden, wo wir jetzt sehr stark drauf spezialisiert sind. Genau, dann geht das weiter. So eine typische Web-Anwendung besteht ja immer aus dem Frontend, also das, was im Browser passiert, und dem Backend, also da, wo Daten auf dem Server verarbeitet und gespeichert werden. Genau, im Backend ist es dann eben Node.js. Genau, also habe ich gerade nicht dazu gesagt. Vue, so wie die anderen Frameworks auch, ist eben JavaScript-basiert.
Klar, ja.
Oder wir arbeiten jetzt auch sehr gerne mit TypeScript. Dann auch durchgehend Frontend, Backend. Node.js auch JavaScript-basiert. Oder man kann eben auch TypeScript einsetzen.
Ja.
Genau, dann für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend setzen wir eine Technologie ein, die heißt GraphQL. Die bringt einige Vorteile, wurde von Facebook, glaube ich, initial mal entwickelt und vereinfacht die Kommunikation zwischen Frontend und Backend. Datenbank Postgres, eine SQL-Datenbank auf Open-Source-Basis, würde ich jetzt auch mal sagen, ist hat sich als Standard etabliert. Im Grunde, gibt es noch verschiedene andere. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es eine SQL-Datenbank ist. Das war es eigentlich schon. Ach so, genau, eine Ebene habe ich jetzt noch nicht angesprochen, das ist die Infrastrukturebene. Da sind wir, wenn es möglich ist, immer Cloud-Native unterwegs. Das heißt, dass wir so viel wie möglich auf Managed Services setzen. Das heißt, Umgebungen, wo man nicht mehr einzelne Rechner, einzelne Server managen muss, sondern wo man eine komplette Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellt bekommt. Zum Beispiel jetzt bei der Google Cloud sind es Google Cloud Functions, das ist so ein sogenanntes Serverless Backend, wo man wirklich nur noch den Code dort einspielt und dann läuft er und man muss sich keine Gedanken machen, wie genau wird das jetzt installiert, muss den Server neu starten oder sowas. Das kommt alles von der Plattform. Genau.
Google eure Go-To-Plattform oder?
Ja, genau. Also wir haben mit allen großen Cloud-Plattformen schon gearbeitet. Google Cloud, AWS, Azure, auch die Open Telekom Cloud.
Ja, ja.
Wenn wir es uns jetzt aussuchen können, dann würde ich Google Cloud immer.
Ich denke, so viel geben die unterschiedlichen Anbieter sich dann auch nicht mehr. Wir persönlich haben mehr auch gute Erfahrungen mit AWS oder Azure gemacht, weil ich glaube, dass da, wo man tiefer drin ist.
Es gibt da heutzutage eigentlich keine harten Unterscheidungskriterien mehr, wo ich jetzt sagen würde, es muss unbedingt das sein und die anderen gehen nicht. Die großen drei, würde ich sagen, geben sich nicht so viel, die sind alle gut und decken auch wieder, ich würde schon nicht mehr sagen 95, sondern 99% plus von dem, was man in allen Geschäftsumfeldern, die man sich vorstellen kann, was da so anfällt.
Ja, definitiv. Darf ich nochmal reinbauen in das JavaScript-Thema? Du hast jetzt von Vue.js geredet. Gibt es da einen speziellen Grund, warum ihr euch damals dafür entschieden habt oder warum ihr es auch heute den Kunden weiterempfehlt?
Ja, definitiv. Gibt mehrere Gründe. Vielleicht nochmal vorweg. Ich will nicht behaupten, dass Vue jetzt unbedingt besser ist als die anderen. Ich glaube, React und Angular sind auch gut. Also eins von den dreien ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber
was sind Entscheidungsfaktoren, wann man zu Angular greift oder React oder Vue aus deiner Sicht?
Eigentlich fast nicht. Ja, ich würde sagen, also doch gibt's. Aber erstmal vielleicht darum, warum haben wir uns vor 5 Jahren aktiv für Vue entschieden. Damals war es sogar noch gar nicht so populär wie heute, war aber gerade im Kommen. Grundsätzlich muss man sich immer überlegen, was ist die Laufzeit quasi meines Produktes, was ich bauen will, die Lebensdauer. Und schaffe ich es mit den Technologien, die ich auswähle, schon mal möglichst gut über diese Lebensdauer zu kommen? Und die Frage ist schon gar nicht so einfach zu beantworten, weil wenn ich jetzt ein Produkt habe, was 10 Jahre irgendwie auf dem Markt sein soll, oft weiß man das ja auch gar noch nicht so genau. Und ja, gerade im Browser-JavaScript-Umfeld entwickeln sich die Technologien sehr schnell. Wenn ich mal zurückdenke an Flash oder so, der eine Anwendung mit Flash gebaut hat, der hatte irgendwann einfach Pech gehabt. Ja. Wird dann nicht mehr unterstützt. Das heißt, ja, da einfach zu schauen, wo sehen wir die größte Chance, dass einfach das Framework noch lange, lange lebt, dass es eine Community gibt, dass es einen Support gibt. Genau, das sind eigentlich, das ist, würde ich sagen, fast das Wichtigste. Und dann an zweiter Stelle natürlich auch, wie gut kann man damit arbeiten. Ja, also am Ende muss es auch einfach und produktiv sein. Und genau.
Also vom Handling eigentlich, der Technologie an sich bei der Entwicklung und dann eben auch in der Wartung und so weiter. Gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht, also merkbare Unterschiede zwischen den Frameworks?
Die Unterschiede oder was aus meiner Sicht, ich kenne mich jetzt am besten mit Vue aus, mit den anderen nicht so gut, aber was ich sagen würde, was Vue ausmacht, das ist sehr nah an den unterliegenden Web-Technologien ist. Vielleicht würden das jetzt React oder Angular-Experten dann anders sehen, aber in Vue hat man quasi so ein Template, was wirklich eigentlich HTML ist, mit so ein bisschen Zusatzelementen, was ziemlich nah dran ist an dem, was am Ende rauskommt. Da man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, wie funktionieren diese ganzen Frontend-Frameworks, die modernen, die funktionieren so, dass sie eigentlich die Internetseite, was es ja ist, generieren. Das heißt, man schreibt gar nicht, wie es früher mal war, irgendwie direkt HTML Code, der dann eigentlich vom Browser dargestellt wird, sondern es gibt nochmal eine Ebene davor und daraus wird dann HTML generiert. Und da ist so ein bisschen der Unterschied quasi, wie nah ist das noch an dem Endergebnis dran oder wie viel Abstraktion ist da dazwischen. Und wenn man jetzt noch gar kein Framework kann, aber sich mit Webentwicklung grundsätzlich auskennt, dann würde ich sagen, fällt bei Vue der Einstieg am einfachsten, weil das einfach sehr nah dran ist. Also wenn ich noch nie so ein Frontend-Framework gesehen habe, aber mich mit HTML auskenne, dann kann ich das eigentlich sofort lesen. Und das war so ein bisschen auch das Ausschlaggebende, auch aus dem Gesichtspunkt raus, wenn man jetzt nicht weiß, wie lange die Frameworks noch leben. Ich gehe jetzt bei allen drei davon aus, dass sie noch lange leben werden.
Weit verbreitet, ja. Ich glaube, ja.
Dann ist es auch, denke ich, ein Vorteil, wenn man nah an dem, an dem Unterliegenden dran ist. Weil das, was neu kommt, muss sich ja auch wieder an HTML und JavaScript und CSS irgendwo orientieren. Das heißt, dann irgendwas zu übertragen, fällt dann im Zweifel einfacher. Ja. Aber ja, das sind jetzt wirklich alles schon fast esoterische Überlegungen, wo ich sage, ja, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, es kommt gar nicht so sehr darauf an, da jetzt eine Doktorarbeit drüber zu schreiben, sondern einfach sich für eins zu entscheiden und dann loszugehen.
Ja, ja klar. Mal so eine Frage dazwischendurch. Siehst du irgendeinen Trend, gerade auch was die Communities angeht, React, Angular oder Vue-Bereich? Angular ist recht groß aus meinem Verständnis, aber wie ist es mit React und Vue?
Ja, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht recherchiert. Ich glaube, dass es sich so ungefähr die Waage hält eigentlich. Das sind überall große Communities. Als ich zum letzten Mal geguckt habe, war, glaube ich, bei Vue so das Wachstum noch am größten. Es dürfte sich vielleicht inzwischen schon geändert haben, weiß ich nicht.
Vue und React, die nehmen sich da glaube ich nicht viel.
Ja. Aber ansonsten, ja, also es ist schwer vorherzusagen, was. Genau, ich glaube auch gar nicht, dass sich eins durchsetzen wird von den anderen, muss es auch gar nicht. Nee. Weil die sind, wie gesagt, sind alle gut und ja, es ist halt nun mal So, ich meine, es gibt auch verschiedene Betriebssysteme, es gibt Windows, es gibt Linux, es gibt Mac, und das hat sich auch nicht konsolidiert, wird es auch, glaube ich, nicht in naher Zukunft. Ja, so ein bisschen Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft.
Das stimmt, das ist sehr wahr. Ja, und außerdem die Diskussion, wie du gesagt hast, ist, glaube ich, für den Experten irgendwie aus einer anderen Richtung, dann gerne die React, gerne die Vue oder die Angular Fanatiker. Ich glaube, je nachdem, wie man fragt, von einer anderen Antwort. Aber ich finde es gut zu sehen, einfach, dass diese Technologien, die vielleicht auch so ein bisschen more lightweight sind und auch, ja, also wohl leichter zu erlernen, als dann auch zu supporten und auch Experten dafür zu finden, finde ich eine gute Message auch für die CTOs und CIOs, CDOs da draußen, einfach dort immer mehr auf die Lightweight Web-Applikationstechnologien zu schauen. Natürlich wird viel mit Java gemacht, in dem Umfeld sind wir auch aktiv. Da ist sicherlich die Community noch sehr, sehr groß, weil einfach unglaublich viel in dem Bereich entwickelt wurde und so viele Bestandssysteme bestehen. Aber danke für deinen Input an der Stelle. Gibt es aus deiner Sicht ja, so einen oder vielleicht auch mehrere Punkte, die du ja, vielleicht gerade jungen Unternehmern im digitalen Bereich mitgeben möchtest, auf was sie achten können? Irgendein Tipp von jemandem, der eben schon viel gesehen hat bei der Technologieauswahl? Vielleicht auch, wie man um Hilfe fragen sollte, wenn man es nicht so genau weiß. Also auch das kann ja ein Thema sein. Oder auf was können die Leute achten?
Ja, also ich glaube, wenn ich einen Tipp geben muss, würde ich sagen, es müssen zwei sein. Also zum ersten Mal nicht zu esoterisch. Das heißt, sucht euch Technologien, die stabil sind, die über die Lebensdauer eures Produkts, was ihr bauen wollt, egal ob das jetzt quasi in einem Corporate-Umfeld eine Fachanwendung ist oder ob es für Startups jetzt ein neues SaaS-Produkt ist, ja, wo ihr davon ausgeht, dass sie auch so lange leben werden. Und von denen dann gerne das modernste und beste, was es gibt. Ja, und genau. Vielleicht dazu, genau. Wollen wir erstmal den zweiten Tipp und dann vielleicht noch eine Sache hinterher. Ja. Genau. Das zweite ist, man sollte sich nicht zu lang mit solchen, ja, Entscheidungen aufhalten. Ja, das heißt, schauen, was ist Standard, wenn es einen klaren Standard gibt. Oder auch jetzt Vue, React, Angular. Da kann man sicherlich mehrere Doktorarbeiten drüber schreiben, ob das eine jetzt 5% besser ist. Da muss man sich aber dann fragen, natürlich im Kontext, man will ja irgendwas bauen und auf die Straße bringen. Bringt mich jetzt diese Diskussion wirklich weiter? Oder kann ich sagen, gut, der Unterschied ist vielleicht 5%. Ich entscheide mich jetzt und wir laufen jetzt los. Ein bisschen.
Ansatz gefällt mir, super pragmatisch, nicht so sehr von der Lösung zu schauen, sondern was ist das Problem, und von da eben dann durch die Lösung auf die Straße schnell zu bringen. Also das ist ja, was ich auch immer propagiere, pragmatische Vorgehensweise und schlanke Wege. Also finde gut, danke. Und dazu kann ich eigentlich noch hinzufügen, ich hatte eben schon angedeutet, richtigen Entscheidungen, richtigen Tipps schon mal mitzugeben, aber auch für Gründer oder auch eigentlich für etablierte Geschäftsführer oder auch technische Leiter, auch vielleicht die richtigen Leute zu fragen. Da hatten wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die vielleicht auch den großen Firmen, aber vor allem den mittelständischen und irgendwie neu gegründeten Unternehmen, irgendwo auch sich sehr erfahrene Leute mit reinzuholen und gar nicht mal in einem großen Beratungsengagement, sondern irgendwie so als einen CTO on demand oder CTO as a service, um sich das leisten zu können. Ja, erfahrene Experten mit an Bord zu haben, die von Teilzeit bei den wichtigen Entscheidungen mit dabei sind. Haben wir schon länger diskutiert. Ist es was, was du ja irgendwie auch da draußen siehst, dass das ankommt oder ja, hilft?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, den wir auch, also wir machen das auch schon mit unseren Kunden, Partnern, dass wir da eben genauso beratend reingehen. Wir haben da jetzt auch hier ein gemeinsames Offering gemacht in dem Bereich. Ich glaube, das kann sehr sinnvoll sein. Einfach, ja, wenn man jetzt selber nicht der Position ist, dass man schon ganz viele Jahre Erfahrung hat in dem technischen Bereich und da schon vieles Verschiedenes gesehen hat, sehr nach jemanden reinzuholen, der sagt, hey, schau mal, mach es so und so, das funktioniert und dann kann man weiterlaufen. Und ja, oft scheitert es ja auch daran, dass man jetzt nicht weiß, also man weiß, dass eine Fehlentscheidung gerade einen großen Impact haben könnte. Man muss vielleicht nicht die 100% beste Lösung finden, aber man will auch nicht unter den 80% liegen. Und dafür ist es super, wenn man einfach ja, weiß, okay, ich habe jemanden, der hat ein ähnliches Produkt schon mal gebaut, mit den und den Sachen, es hat funktioniert. Das heißt, wir können das auch so machen.
Ja, diesen wichtigen Weg zu gehen, ist für mich halt auch so die Frage von Sicherheit zu bekommen bei der Entscheidung und dann auch wirklich durchziehen zu können. Im Endeffekt ist es ja wie in jedem Lebensbereich, einen Mentor zu haben, wenn jetzt ein Unternehmer ist, ein CEO ist, ein CTO ist, genauso wie im Privaten, einen guten Mentor zu haben, der einfach an den richtigen Stellen eine Sicherheit gibt, dass man noch in die richtige Richtung geht. Finde ich auch nach wie vor, bin ich voll begeistert davon. Schauen wir mal, wir haben es ja schon öfters jetzt mal erfolgreich durchgeführt und ich kann auch da eigentlich jeden bestärken, sich solche Leute zu suchen, vielleicht aus dem Privatumfeld oder halt auch wirklich bei irgendwelchen Professional Service Firms. Von daher, ja, danke für deine Hinweise und Tipps. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss eine Frage aus deiner Perspektive. Wer würde denn, vielleicht hast du zwei Kandidaten, die gut als Gäste hier in dem Podcast taugen würden, die Spaß daran hätten und was Sinnvolles, Interessantes beizusteuern?
Puh, ja, gute Frage. Muss ich jetzt gerade mal spontan überlegen. Ich habe da jetzt niemanden irgendwie vorher gefragt. Bin ich jetzt mal gespannt. ja, also einer, der mir einfällt, ist der Julian Meyer. Der hat ein Startup, Lampix heißt das. Die haben so eine ganz coole, ja, quasi Lampe, die aber mit einer AI-Kamera, also ich kann was projizieren und dann gleichzeitig auch lesen, was da passiert. Und das ist für Restaurants quasi so eine virtuelle Speisekarte, wo man dann, als, ohne dass man jetzt ein Tablet da hat, sondern die wird auf den Tisch projiziert und man kann dann mit dem Finger da irgendwie drauf tippen und kann was bestellen und die sieht auch, wenn das Glas leer ist und so.
Das hast du schon gut verkauft.
Das ich habe schon super spannend. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt auch alles richtig gesagt. Naja, aber das kann er ja ansonsten richtig stellen. Genau, also den könnte ich mir vorstellen. Ja, ansonsten hätte ich noch den Christian Schulze. Mit dem habe ich vor einigen Jahren mal zusammengearbeitet. Ja, ich war damals CTO bei einem Startup und er ist dazugekommen und hat dann quasi meine Rolle übernommen. Er ist jetzt, glaube ich, auch CTO hier bei einem Frankfurter Startup. Ich habe aber seit Jahren schon nicht mehr mit ihm gesprochen, würde mich sehr interessieren, ja, wie sich das bei ihm so entwickelt hat. Genau.
Super, super, danke dir.
Ja, danke dir für die Einladung.
Und schön, dass du da warst. Wir sehen uns ja häufiger, sind ja fast Büronachbarn hier, zwei Bürogebäude auseinander in Frankfurt. Von daher, vielen Dank. Ja. Hat mir Spaß gemacht.
Danke dir, mir auch.
In dem Sinne, Abschluss der ersten Episode von Leading Tech. Vielen Dank, dass ihr hier alle zugehört habt und wir freuen uns auf mehr spannende Gäste und Themen, die wir hier diskutieren können. Würde mich freuen, wenn ein Like, ein Follow oder auch ein Repost da bleibt und wir werden zu finden sein auf allen üblichen Podcast-Plattformen von Apple Podcast, Google, Spotify und auch auf YouTube. In dem Sinne, Leading Tech, macht's gut. Ciao. I need your time.